Viele von uns kennen doch diesen Satz, wenn irgendwo ein Problem gewesen ist, und das ist ein Stückel zurück, dass wir sagen, da ist Gras über die Sache gewachsen. Das ist einfach, irgendwie ist das vorbei und ist das nicht mehr aktuell. Und wir bezeichnen damit Situationen und Erfahrungen, die nicht aufgearbeitet sind. Also Dinge, die einfach ruhen, wo man nicht ranrührt, wo man nicht dran fasst, wo einfach jetzt Stille, das ganz still geworden ist, wo wir auch vielleicht gar nicht mehr dran erinnert werden wollen. Aber vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, wenn wir über sowas nachdenken, dass wir merken, wenn etwas vergessen ist, dann heißt das nicht automatisch, dass das geordnet ist. Das hat sich also nicht von selbst geordnet. Oder wenn das ein schwieriges Problem gewesen ist, dann heißt das nicht, dass das automatisch vergeben ist. Sondern es ist einfach Ruhe geworden über der Sache. Ja, bis, und den Satz kennt ihr auch, bis irgendein Kamel kommt und das Gras wieder abfrisst, was drüber gewachsen ist. Und dann sieht man das wieder. Ja. Also jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ihr habt im Garten irgendwas gehabt, eine matschige Stelle oder irgendwas, steinige Stelle, und habt da Gras gesät und wunderbar sieht's aus und vielleicht blühen noch ein paar Blümchen drüber und keiner denkt mehr dran, was da ist. Und dann kommt jemand und macht die Blumen weg, das Gras weg, und dann seht ihr wieder, ach du Schreck, da liegt ja der alte Schutt noch da und da liegen doch die Steine noch da. Ärgerlich. Das hat sich also nicht von ganz alleine geregelt und ist alleine wieder heil geworden. Eine Geschichte will ich euch heute erzählen, die sich im alten Ägypten abgespielt hat. Also schätzungsweise vor 4000 Jahren, vor 3500 Jahren, 4000 Jahre. So genau weiß man es nicht, weil man nicht weiß richtig, wie man das zählen soll, diese Jahre. Und für die, denen die Situation jetzt nicht ganz so vertraut ist, ein paar Worte dazu. In Kanaan, also dem heutigen Land Israel, da lebte eine Familie. Der Vater hieß Jakob, mit seinen Kindern, mit seinen Angehörigen. Und sie waren also dort, ja, Viehzüchter, hatten Herden gehabt. Und dort waren sie als Familie zusammen. Es war eine recht große Familie mit etlichen Söhnen. Und in dieser Familie hat es unter den Kindern Zoff gegeben. Jede Familie, die Kinder hat, weiß, dass das mal vorkommt. Und dass es mal Zoff gibt und mal Streit gibt und Meinungsverschiedenheiten gibt. Und in dieser Familie, aber es ist eigentlich so schlimm gewesen, vor allem wenn man überlegt, warum es passiert ist. Da war nämlich, gab es Neid. Einer von diesen Söhnen wurde vom Vater bevorzugt. Alle wissen genau, alle Eltern wissen genau, man sollte keine Kinder bevorzugen. Bei allen Eltern klappt es aber nicht. Irgendwo werden immer Kinder bevorzugt. Und dort war es ganz extrem. Und die anderen haben sich so darüber geärgert, dass der eine bevorzugt wurde, dass es so schlimm wurde, der Neid so, sich so reingefressen hat, dass in der Bibel steht, und sie haben nicht mehr mit ihm geredet. Sie haben ihn nicht mal mehr gegrüßt. Also ich hätte vorher, kommt früh zum Frühstück, aus dem Bett raus, und üblicherweise, ja, guten Morgen, sagt man ja. Und einer kommt, und alle drehen sich rum und tun so, wie wenn er Luft ist. Also so schlimm war das also unter den Kindern. Und das ist eine ganz ärgerliche Sache, wenn sowas auftritt. Und da schreibt im Neuen Testament der Jakobus und will uns da eigentlich warnen und darauf hinweisen, dass das eine ganz gefährliche Sache ist. Da sagt er, dort, wo Neid ist, ja, oder wo Eigennutz ist, da ist nämlich Zerrüttung, also Streit, Zerrüttung und schlechte Tat nicht mehr weit. Also da, wo Neid und Streit und Zerrüttung ist, da ist dieses Problem nicht mehr weit. Und genauso war es also auch bei denen dort. Die Geschwister, also vor allem die Brüder, haben die erstbeste Gelegenheit genommen, die sich ihnen geboten hat, haben ihren Bruder, der hieß Josef, wo ihr den Namen mal gehört habt, verkauft. Das war damals nicht so kompliziert. Da gab es ja die Sklavenhändler noch und den hat man also nach Ägypten verkauft. Und damit war das Problem erstmal für sie erledigt. Der musste also als Sklave nach Ägypten, hat dort viel Demütigung und viel Misshandlung erlebt als Sklave. Dem ging es also gar nicht gut dort, hat aber dann in dieser Zeit auch einen Aufstieg gemacht, hat Macht bekommen, hat Geld bekommen, hat Einfluss bekommen und ist einer der wichtigsten Leute in Ägypten geworden und war erstaunlicherweise recht jung, aber erst 30 Jahre alt. Und hat also dort diese Position dann inne gehabt. Diese Position, die er dann inne hatte, hat er dann später genutzt, um seine Familie, also sein Vater, seine Brüder mit ihren Frauen, mit ihren Kindern, zu versorgen während einer großen Hungersnot, die damals entstanden ist, hat sie nach Ägypten kommen lassen und hat sie dort betreut. Und dann haben sie 17 Jahre in Ägypten gewohnt, also so wie mancher vielleicht gerade alt ist jetzt unter euch, so lange haben sie gewohnt. Und dann ist der Vater Jakob gestorben. Der alte Vater Jakob ist gestorben. Und dann, das ist der Punkt, wo ich euch jetzt einen Text aus der Bibel vorlesen möchte. In dem ersten Buch Mose, da heißt es im letzten Kapitel, ab Vers 15, und als Josefs Brüder, also erstes Buch Mose, Kapitel 50, ab Vers 15, und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, haben also Angst bekommen. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihrer Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Drei Punkte möchte ich sagen, über die wir vielleicht mal ins Nachdenken kommen wollen. Hier geht es ja um Vergebung. Erster Punkt, die Bitte um Vergebung muss ausgesprochen werden. Ne, nicht nach dem Motto, da wächst Gras drüber und dann wird das schon irgendwie mal in Ordnung gehen. Nein, eine Bitte um Vergebung muss artikuliert werden, ausgesprochen. Mancher schreibt einen Brief. Es muss aber klar und deutlich benannt werden. Der zweite Punkt ist der, dass Vergebung, wenn etwas vergeben wird, das nicht automatisch bedeutet, dass Straffreiheit ist. Also an dem Beispiel von dem Verkehrsdelikt. Ihr fahrt mit dem Fahrrad irgendjemand um und das sagt, oh, entschuldige bitte, das tut mir aber leid. Und das ist das, die Bitte um Vergebung, das ist das eine. Aber den Schaden wieder gut machen, wie zerrissene Sachen bezahlen oder das, was dem anderen kaputt gegangen ist, das ist damit nicht weg vom Tisch. Und das muss in Ordnung gebracht werden oder bei denen die Auto fahren. Da kommt dann irgendwo noch ein Bußgeldbescheid, dann muss man eine Strafe bezahlen und kriegt noch ein paar Punkte vielleicht in Flensburg. Also Vergebung ersetzt Strafe nicht. Das denken wir nämlich manchmal. Und dann dritter Punkt ist, Vergebung verändert das Miteinander. Also am Beispiel dieser Familie. Ne, erst haben wir sich gestritten, nicht mal miteinander geredet. Und dann habe ich euch gerade vorgelesen, dass der Josef zu ihnen gesagt hat, fürchtet euch nicht, ihr müsst keine Angst haben. Wir reden miteinander und ich werde euch versorgen. In vielen Familien ist es ja so, dass das verbindende Element die Eltern sind. Solange die Eltern leben, kommen die Kinder zusammen, auch wenn sie verheiratet sind schon, treffen sich zu Familienfesten, treffen sich untereinander. Wenn die Eltern mal verstorben sind, dann geschieht es ganz schnell, dass jede Familie so für sich ihr Leben lebt, was auch ein Stück normal ist. Aber die Eltern haben da praktisch eine große Verantwortung. Und als der Vater gestorben war hier, der Jakob, da kam das wieder hoch. Da war der Punkt, wo das Gras abgefressen wurde, über dieser dummen Geschichte damals, als sie ihren Bruder verkauft hatten. Nach Ägypten. Und das war schon was Übles und was Böses. Sie haben damit seinen Tod in Kauf genommen. Für einen, der als Sklave verkauft wurde, waren die Überlebenschancen damals nicht so sonderlich rosig. Damit haben sie also gerechnet. Also, man kann sich das nicht vorstellen. Da muss in der Familie schon ganz schön übel zugehen, wenn ihr euren Bruder oder eure Schwester praktisch hier in den Tod schicken wollt. Nun könnte man meinen, dass eigentlich alles geklärt war. 17 Jahre haben sie in Ägypten gelebt und es ging eigentlich ganz gut. Und sie waren eigentlich ganz gut miteinander ausgekommen. Und da habe ich aber dann von dem Josef was gelesen. Als der Josef nach Ägypten kam als Sklave, da hatte er auch mit seiner Familie abgeschlossen. Ihm war klar, er kommt nie wieder zurück. Er wird die nie wieder sehen. Er hat eine Frau bekommen dann von dem König. Das wurde damals einfach so zugewiesen. Da konnte man sich nicht viel raussuchen. Da hieß es, das ist deine Frau, jetzt fertig. Und seinen ersten Sohn, den ältesten Sohn, hat er Manasse genannt. Das heißt vergessen. Und hat gesagt, ich nenne ihn Manasse. Ich habe das ganze Schlimme jetzt vergessen, was ich im Gefängnis erlebt habe. Und ich habe auch mein Elternhaus vergessen. Das existiert für mich nicht mehr. Das ist weg. Ich fange was ganz Neues an. Ich denke einfach nicht mehr zurück. Und als er in Ägypten dann eine wichtige Position hatte und gemerkt hat, dass es eine Hungersnot gibt. Es gab damals kein WhatsApp und alles Mögliche, was es heute so gibt, wo man blitzschnell die Nachrichten rumherschicken kann. Glaube ich aber trotzdem, dass er gewusst hat, dass auch in den Nachbarländern Hungersnot war und dass da auch nichts zu essen gab. Ich denke, soweit haben die Verbindungen, die Kuriere schon funktioniert. Und selbst in der Situation hat er nicht nach deinem Vater suchen lassen, hat nicht nach seinen Geschwistern suchen lassen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Sie waren ihm egal. Man hätte sich schon denken können, dass in Kanaan auch nichts zu essen gibt. In Ägypten hatten sie noch was. Dass er gesagt hätte, hier, ich schicke mal ein paar Leute los, die Macht hätte er gehabt, sucht mal meine Familie und schaut mal, wie es denen geht. Da lesen wir nichts davon. Später kommen da seine Brüder nach Ägypten, da gibt es dann dort ein recht unerwartetes Zusammentreffen. Er erkennt seine Brüder erkennen ihn nicht, aber ihn bewegt das sehr. In der Bibel steht, als er sie gesehen hat, ist er rausgegangen und hat geweint. Und die wussten gar nicht, was los war. Und erst später hat er sich ihnen dann erklärt, wer er ist. Sie hatten ihn ja angefeindet wegen seiner Träume. Er hatte geträumt, dass sie auf dem Feld sind und so Garben zusammenbinden. Und seine Garbe stand da gerade und die anderen haben sich alle verbeugt vor ihm. Und jetzt haben ihm seine Brüder und auch seinen Vater sehr übel genommen. Und haben gesagt, du spinnst, wir verbeugen uns nicht vor dir. Und hier in Ägypten erlebt er das. Da haben sie sich nicht bloß verbeugt, da lagen sie vor ihm, wie das damals üblich war, auf dem Boden. Haben sich auf den Boden geworfen. Und das fiel ihm da wieder ein. Und da wurde ihm auch der Plan Gottes klar, dass er in Ägypten eine Aufgabe hat, eine Position hat, die für seine Familie ganz wichtig ist. Und er streckt ihnen die Hand aus zur Versöhnung. Und sie machen ja einen Waffenstillstand. Sie haben noch keinen Friedensvertrag gemacht, sie machen einen Waffenstillstand. Und dann sind sie in Ägypten und nun sind wir hier und sie kriegen auf einmal das schlechte Gewissen. Und sagen, jetzt ist der Vater tot, jetzt wird der Josef sich ganz bestimmt rächen an uns und wird uns das heimzahlen, was wir ihm damals angetan haben. Denn die Schuld war nicht aufgearbeitet. Und nun könnte es ihnen auf die Füße fallen. Sie wussten, damals war man nicht sehr zimperlich, wenn es darum ging, Probleme zu lösen. Zum Beispiel im Buch Richter wird eine Familie beschrieben. Da gibt es einen Richter, der hatte etliche Söhne gehabt. Und da ging es dann darum, wer ist der Nachfolger, wer macht da weiter. Und einer hat da ein bisschen eine Verschwörung angezettelt und hat auf einen Schlag seine 69, 68 Brüder umgebracht. Da wurde also gar nicht lange gefackelt damals. Und das befürchteten die Brüder jetzt ja auch. Wenn der Josef sich rächt, dann haben wir überhaupt keine Überlebenschance. Und nun überlegen Sie, was Sie machen. Und da sind wir an unserem ersten Punkt, dass Vergebung, Bitte um Vergebung ausgesprochen werden muss. Interessant ist, Sie berufen sich auf den Vater. Der Vater hat gesagt, wir sollen mit dir reden. Sie haben es nicht selbst gemacht. Wenn ihr das mal richtig nachlest, steht hier, sie entboten dem Josef und ließen ihm sagen. Sie haben jemand hingeschickt. Wir sind manchmal zu feige, aber vielleicht auch zu emotional vorbelastet, dass wir gar nicht in der Lage sind, die Bitte um Vergebung direkt auszusprechen, sondern dass wir jemanden sagen, einen guten Freund, irgendwen, einen Vermittler, geh du bitte mal hin und sag mal in meinem Namen, ich möchte es gern geordnet haben, es tut mir leid. Wie können wir es machen? Weil wir, wer ja selbst das bist, jetzt merkt ja auch, wenn ihr mit irgendeinem Problem zu jemandem kommt und der dann gegenreagiert, dass man schnell wieder oben aus ist, oben auf ist und es kein gutes Gespräch gibt. Also sie schicken jemanden vor und der tut das praktisch dem Josef sagen. Josef, deine Brüder, ich bin im Auftrag deiner Brüder hier oder vielleicht sind sie auch zu zweit, zu dritt gewesen, ich weiß es nicht. Und die Brüder bitten dich um Vergebung. Vergib doch das Verbrechen deiner Brüder. Vergib ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Also sie beschönigen nichts. Sie sagen, ich sei froh, dass wir dich damals nach Ägypten verkauft haben. Jetzt hast du eine hübsche Frau gekriegt, jetzt hast du Söhne gekriegt, jetzt hast du Macht und Einfluss gekriegt. Sie drehen das nicht so rum, wie wir es manchmal machen. Das kriege ich auch manchmal gesagt, dass ich manchmal Sachen so ein bisschen verdrehe. Und da muss ich also auch immer wieder aufpassen. Das liegt einfach ein bisschen an unserer Mentalität, dass wir uns gerne ein bisschen besser darstellen wollen. Interessant ist es in dieser Situation, dass der Vater das gesagt hat, die Eltern, solange sie leben, haben Verantwortung für ihre Kinder, dass unter den Kindern Frieden ist. Und sie vermitteln sollen, dass die Kinder so weit irgend möglich miteinander im Guten auskommen. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass unterschiedliche Ansichten oft da sind und man sehr weise sein muss, dass die Kinder miteinander können und sich nicht verstreiten und zerstreiten. Auch an uns wird das immer wieder gesagt, im Hebräerbrief lesen wir, jagt dem Frieden nach, oder im Thessalonischer Brief, haltet Frieden untereinander. Haltet Frieden untereinander. Unter den Geschwistern haltet Frieden untereinander. Und ja, Eltern, achtet darauf, dass das so funktioniert. Man könnte ja fragen, ja, war das überhaupt wichtig und notwendig für die? Wie eng haben sie denn zusammengelebt? Der Josef hat im Palast gewohnt, seine Familie und seine Brüder haben im Land Goshen gewohnt, ein ganzes Stückchen weg. Der eine hatte eine Frau des Priesters gehabt, ein ganz anderer Kulturkreis, die anderen waren bei ihren Herden als Hirten und waren auch ganz für sich. Aber das ist kein Hindernis, auch wenn man auseinander wohnt, wenn der eine in Mecklenburg wohnt und der andere in Bayern wohnt, das hat nichts zu sagen. Auch da sollte man darauf achten, dass das gut ist. Vergebung ist möglich, wenn die Dinge beim Namen genannt werden. Ein ganz offizieller Akt, nicht einfach so dahin genuschelt, das war nicht so gemeint, so nebenbei gesagt, sondern ganz klar ausgesprochen. Auch wenn es den Menschen damals bestimmt schwer gefallen ist, den Brüdern Josef, lesen wir, hat geweint. Und dann haben die Brüder Mut zu kommen. Sie sehen, er nimmt das an. Und jetzt kommen sie zu ihm und bitten um Wiedergutmachung und sagen, wir wollen deine Knechte sein. Jetzt auf einmal sagen sie, wir wollen deine Knechte sein. Wir machen ein Angebot, wie sie das in Ordnung bringen wollen. Sie haben einfach Angst, weil sie ihm nicht geglaubt haben. Das ist auch schwierig. Wenn jemand zu mir sagt, okay, ich vergebe dir, hat er wirklich vergeben? Oder hat er es im Hinterkopf noch abgespeichert und sagt, ich warte bloß auf eine gute Gelegenheit, wo ich dir das dann wieder heimzahlen kann, wenn irgendwelche Kontrollorganismen, Kontrollmechanismen nicht mehr sind. Josef sagt zu ihnen, wisst ihr, ich kann euch vergeben, weil ich sehe, das sind Gottes Gedanken mit mir gewesen. Er hat mich nach Ägypten geschickt, damit ich jetzt diese Machtposition innehabe, damit ich für euch sorgen kann als Familie, damit ihr überleben könnt. Überall schaut rum in die Länder, die Menschen verhungern, die Tiere verhungern. Es gibt nichts zu essen. Es ist einfach, wächst nichts, es ist nichts da. Gott sorgt jetzt für uns und für euch. Und nun wollen wir dankbar dafür sein. Und nun kommt dieser zweite Punkt, wo wir gesagt haben, Vergebung ersetzt oder ist nicht gleichbedeutend mit Straflosigkeit. Sie sagen, wir wollen gerne auf uns nehmen, dass wir deine Knechte sind. Und da sagt der Josef nicht, nee, das kommt gar nicht in Frage, sondern er sagt, das entscheide ich nicht. Das kann ich nicht entscheiden. Ich bin nicht Gott. Gott wird die letzte Entscheidung treffen. Die Institution Gott wird das letzte Wort sagen. Auch wenn ich euch vergebe, letzten Endes habt ihr auch euch gegen Gott vertan, im Ton, in der Art, im Handeln. Und ihr müsst damit rechnen, dass da doch noch eine Strafe kommt, wenn ihr das mit Gott nicht klärt. Wir wissen von Schuld, von Sünde, die getan ist, die vergeben ist, wo trotzdem dann Menschen noch darunter leiden, unter den Folgen. Das ist manchmal damit nicht einfach weg. Und das bleibt, und das müssen wir also auch aushalten. Das sind also verschiedene Dinge, wir können das nicht so sagen, dass wir sagen, okay, Vergebung ersetzt einfach die Strafe für den Betreffenden. Josef überlässt es Gott, die ganze Bestrafung. Gott wird vergelten, steht im Römerbrief. Wir werden vor dem Richterstuhl Christi, vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden müssen. Und da werden Dinge dann vielleicht noch beurteilt werden und besprochen werden. Jeder muss Gott Rechenschaft abgeben. Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, verhaltet euch so zueinander und miteinander und geht so miteinander um, dass keine Bitternis entsteht. Dass keine Wurzel der Bitterkeit aufwächst, dass man nicht mehr miteinander kann. Das geht relativ schnell, wie bei dem Josef und seinen Brüdern, nur wegen diesem neuen Kleid, was er bekommen hat, was schöner war als die anderen, haben sie ihn nicht mehr gegrüßt und nicht mehr mit ihm geredet. Bei uns geht es vielleicht um ganz andere Dinge, geht es um viel größere, viel hochwertigere Dinge. Geht es vielleicht um Prinzipien auch? Lasst keine Wurzel der Bitterkeit in euch aufwachsen. Und dann der dritte Punkt, Vergebung verändert das Miteinander. Ihr zwar, sagt der Josef zu seinen Brüdern, ihr hattet die Absicht gehabt, dass ihr was Böses mir antun wollt. Ihr wolltet mich mal richtig reinlegen. Gott hatte aber beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit ich euch am Leben erhalten kann. Und nun, sagt er, fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen? So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Er sagt, in meinem Leben steht als letztes das Wort Gottes. Nicht eure Überlegungen, nicht eure Gedanken, nicht das, was ihr vorhattet mit mir. In meinem Leben steht Gott. Und er wird, und er kann das, was mir einer zum Bösen tun will, zum Guten wenden. Das habe ich erlebt mit meiner ganzen Geschichte in der Ausbildung, Abitur, Studium und so weiter und so fort, dass Gott es zum Guten gewendet hat. Und so werdet ihr es wahrscheinlich in eurem Leben auch erfahren haben und könntet wahrscheinlich jetzt auch einige Dinge erzählen, wie Gott das letzte Wort hattet. Er hat also, muss also ein bisschen Plan haben, auch für das Handeln Gottes. Und das hat der Josef ernst genommen. Er sagt, ein großes Volk sollten wir werden, hat sein Vater Jakob immer gesagt. Und er hat es von seinem Vater wieder gehört und er hat es von Abraham gehört. Und er hat daran geglaubt und sagt, jawohl, das glaube ich, das akzeptiere ich. Und so arbeite ich also auch, dass wir dieses Volk werden können. Vertrauen, was hier entstanden ist, ist eine Herzenssache. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Nun ist das gar nicht so einfach. Wie will ich oder wie kann ich denn zum Herzen reden? Ich kann zu euren Ohren reden. Die sind hier oben am Kopf. Und da haben wir einen Lautsprecher hier und haben ein Mikrofon hier. Das hört ja alles. Aber wie kommt das dann von diese 40 Zentimeter von eurem Ohr bis in das Herz? Das ist eine gute Frage. Ne? Ich könnte jetzt richtig laut schreien. Das kommt trotzdem nicht in euer Herz. Da tut euch vielleicht das Ohr weh dann. Aber am Herzen ist noch nichts angekommen. Es ist eine Gesinnungsfrage. Ne? Will ich das annehmen, was er mir sagt? Akzeptiere ich, dass die Brüder sagen, vergib uns bitte. Das war falsch, dieser Gedanke. Oder lasse ich das nicht an mich ran? So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Beziehungen, wir leben in Beziehungen. Jetzt sitzen wir nebeneinander, dann arbeiten wir irgendwo zusammen in der Schule, sind wir gemeinsam zusammen in den Familien, gemeinsam zusammen. Unser Leben lebt aus Beziehungen. Wenn sie gut sind, freuen wir uns und sind dankbar. Und wenn sie schlecht sind, dann wisst ihr auch, dann ist es ärgerlich und da kann man nichts Gescheites anfangen und nichts funktioniert. Und daran wollen wir achten. Beziehungen leben von Vergebungen. Beziehungen lebt von Vertrauen. Und viele von euch, denke ich, kennen das Vaterunser und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser Satz ist ja drin. Kann ich vergeben, dann erfahre ich auch Vergebung. Kann ich es nicht, dann werde ich immer wieder Schwierigkeiten haben miteinander. Denn diese Vergebung, die Josef den Brüdern gewährte, ein Mensch vergibt, hat ganz praktische Auswirkungen gehabt für die Familie. Er hat gesagt, ich vergebe euch und ich verspreche euch, dass ich euch versorgen werde. Und zu dem Zeitpunkt hier, als dieser Text, der Text geschrieben wurde, da hatten sie noch 5 Jahre Hungersnot vor sich. Das wussten die schon. Die wussten, es wird 7 Jahre lang, wird es nichts Gescheites zu essen geben. 2 Jahre waren rum, 5 Jahre sind noch zu erwarten. Und wenn da jemand sagt, habt keine Angst, die nächsten 5 Jahre versorge ich euch. Also das ist so, wenn der Rentenbescheid kommt und drin steht hier, ab sofort bis zum Lebensende habt ihr jeden Monat eure Rente sicher. Und da gibt's nichts dran zu wackeln. Die Frage an uns jetzt, kann ich wirklich vergeben und vergessen? Oder gibt es immer solche Situationen, wo ich Angst haben muss, da kommt dieses besagte Kamel und frisst das Gras wieder weg von der Sache, die nicht geklärt ist, die nicht geordnet ist, die einfach nur, wir sagen, unter den Teppich gekehrt ist. Und die zweite Frage, wenn ich vergeben habe, wenn mir vergeben wurde, bin ich zu praktischen Konsequenzen bereit? Sage ich dann, okay, gut, das war's. Oder wie der Josef, übernehme ich Verantwortung für die Familie und sage, jawohl, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich bin für euch da. Ich sorge für euch. und werde mich kümmern um euch. Dieses, praktisch dieser Gedanke, Vergebung muss ausgesprochen werden, das Wissen, auch ausgesprochener Vergebung, schützt vor Auswirkungen, also auch vor Strafe nicht. Und der dritte Gedanke, Vergebung bewirkt Veränderung in den Beziehungen, im Miteinander. Das wollen wir uns merken. Und es wäre schön, sobald der Name Josef mal wieder hört, irgendwo, wenn euch das wieder einfällt, wie er mit seinen Brüdern umgegangen ist. Dann haben wir noch ein schönes Lied in unserem Liederbuch. Da geht es darum, was Versöhnung oder Vergebung bedeutet, als ein Beispiel, in der Erklärung. Das ist das Lied 422. Da heißt es nämlich, wie ein Fest nach langer Trauer, so ist Versöhnung. Und viele andere Beispiele sind da auch noch beschrieben. Lasst uns also dieses Lied 422 singen.